SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Gipfelstürme wie Alpenmargerite und Steinbrech dank Klimaerwärmung in immer höhere Lagen vordringen. Monsterwellen, wie aus harmlosem Wellengang haushohe Brecher werden. Und Alzheimer, warum Vergessen mit Essen vielleicht mehr zu tun hat, als bisher angenommen. Das und mehr erwartet Sie heute im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Pascal Bieber. Schneller, höher, mehr. Unter diesem Motto steht aktuell eine große Tagung dazu, wie Pflanzen neue Biotope erobern. Zum Beispiel in den Alpen oder in der Arktis. Dank Klimaerwärmung. Mitorganisiert hat die Tagung, die in Bergün stattfindet, Sonja Wipf vom Schweizerischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Die Botanikerin leitet zugleich das Forschungsprojekt Gipfelflora, das an der Tagung breit diskutiert wird. Nach der ersten Etappe dieses Großprojekts besteht kein Zweifel mehr. Immer mehr Pflanzenarten gedeihen neu, auch im Schweizer Hochgebirge. Anita Vonmont hat mit Sonja Wipf gesprochen und sie als erstes gefragt, wie stark diese Zunahme denn sei.
Wir haben auf den 124 Gipfeln, wo wir Daten haben vor 100 Jahren und heute, in der Südostschweiz hauptsächlich, haben wir im Schnitt 10 mehr Arten gefunden auf jedem Gipfel. Das klingt jetzt noch nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass da so ein Pizlinard auf 3400 Meter, vor 175 Jahren gab es da eine einzige Art und inzwischen sind es 16, dann ist das eben eine massive Zunahme der Artenvielfalt auf den Gipfeln.
Und was für Blumen oder Gräser oder so gedeihen denn da jetzt neu?
Wir haben erstaunlicherweise viele Baumarten gefunden, also Lärche, Fichte, Arve kommen alle auf diesen Gipfeln vor inzwischen, also kleine Bäume, vielleicht 20, 30 Zentimeter hoch, aber auch relativ normale hochalpine Arten wie Mansschild, Alpenmargerite oder Steinbrech, auch Farne, wo die historischen Botaniker explizit betont hatten, dass es davon ganz wenige gibt auf den Gipfeln, sind häufiger geworden.
Und die Alpenrose Enzia Nedelweiss, so die bekannten Schweizer Alpenblumen?
Die wachsen weniger auf den Höhen, wo wir arbeiten. Die sind vielleicht bis zu 2500 Meter Höhe häufig. Aber wir erwarten, dass auch diese Arten in Zukunft auf den Gipfeln häufiger zu finden sind.
Und die sind wirklich häufiger zu finden, weil es wärmer wird?
Wir nehmen stark an, dass die vor 100 Jahren eben nicht überleben konnten auf den Gipfeln wegen dem Klima, weil das Klima nicht geeignet war für sie. Und jetzt können sie sich da etablieren.
Wie viel wärmer ist es überhaupt geworden, das Klima in den letzten Jahrzehnten?
Also so über den Zeitraum, dem wir arbeiten, etwa 1,5 Grad. Allerdings ist es ja nicht nur die Temperatur, die wärmer geworden ist, sondern die Vegetationszeit hat sich sehr wahrscheinlich auch verlängert.
Also die Klimaerwärmung der letzten 100 Jahre ist für die Vegetation im Hochgebirge eine Bereicherung offenbar. Gibt es aber auch Arten, die zurückgegangen sind?
Es gibt einige Arten, die weniger häufig anzutreffen waren jetzt als vor 100 Jahren. Da gibt es beispielsweise den bayerischen Enzian. Das ist nicht dieser klassische Enzian, den wir aus den Abbildungen von Alpenblumen kennen, sondern so ein kleiner Enzian. Allerdings muss man sagen, dass die Pflanze, die am meisten zugenommen hat, das Alpenrispengras, hat 50 neue Gipfel besiedelt und der bayerische Enzian ist von 5 Gipfeln verschwunden. Also das steht in keinem Verhältnis zueinander.
Ist das generell die Tendenz in Zukunft, dass die Artenvielfalt im Alpengebirge noch größer wird?
Die Tendenz ist, dass die Pflanzen höher steigen aus niedrigen Gebieten und weil es weiter unten mehr Arten hat, wird auch die Artenvielfalt im Hochgebirge weiterhin ansteigen.
Wie sieht es denn aus mit den kälteliebenden Arten? Braucht es da spezielle Schutzmaßnahmen, damit die nicht aussterben in Zukunft?
In unserer Forschung konnten wir bisher nicht feststellen, dass die zurückgegangen sind. Man rechnet ja damit, dass dann die Arten, die von weiter unten kommen, die hochalpinen Arten sozusagen verdrängen. Im Moment ist es aber so, man sieht da wenig Konkurrenz zwischen den Arten, sondern es gibt noch Platz für neue Arten an den meisten Orten. Und das kann der Grund sein, weshalb wir das bisher nicht festgestellt haben.
Wird die Veränderung in der hochalpinen Zone, die jetzt stattfindet, dereinst in irgendeiner Form auch weiter unten, vielleicht bis ins Tal hinunter sogar, Folgen haben?
Unsere Forschung ist im Moment auf den hochalpinen Raum fokussiert. Allerdings passieren ähnliche Prozesse auch weiter unten, beispielsweise, dass die Laubbäume weiter in die Zone vordringen, wo früher nur Nadelbäume waren. Diese Prozesse sieht man durchaus auch in tieferen Regionen.
Aber ganz unten im Tal ist es ja nicht so, dass der Klimawandel so eine Zunahme der Pflanzenvielfalt bewirken würde. Im Gegenteil.
Im Moment sind die hochalpinen Gebiete meines Wissens in der Schweiz die einzigen Ökosysteme, wo die Artenvielfalt deutlich zunimmt. Allerdings sind diese auch relativ wenig vom Menschen beeinflusst, während im Tal beispielsweise, auf den Wiesen, die landwirtschaftliche Nutzung oder die Düngermenge, die der Bauer auftreibt, einen viel größeren Einfluss hat als der reine Klimawandel.
Kommen wir noch kurz auf die nun beginnende Tagung, wo es ja auch um den Einfluss des Klimawandels auf Pflanzen in Kälteregionen geht. Was erwarten Sie da Neues, Spannendes?
Sicher sehr spannend ist für uns, dass Leute, die sich mit solchen Phänomenen weltweit beschäftigen, zusammenkommen. Also wir beobachten, dass die Arten in den Bergen weiter nach oben steigen. Ähnliches beobachten die Leute in der Arktis, die sehen, dass gewisse Pflanzenarten weiter nördlich wandern. Und wenn wir jetzt zusammenkommen und uns über diese Themen austauschen, kommt da ganz viel Wissen zusammen aus der ganzen Welt.
Das war die Botanikerin Sonja Wipf, Mitorganisatorin einer Tagung zum Einfluss des Klimawandels auf die Pflanzenwelt, im Gespräch mit Anita Vonmund. Auf srf.ch/wissen finden Sie eine Bildergalerie der erwähnten Pflanzen, von der Arve bis zum bayerischen Enzian. Und jetzt von den Alpengipfeln hinab und hinaus auf die Weltmeere. Dort gibt es nämlich ein bisher unverstandenes, aber nicht minder unheilvolles Phänomen zu beobachten. Sogenannte Monsterwellen, die auch große Schiffe zum Sinken bringen können. Wie sich eine solche Monsterwelle überhaupt bildet, das versuchen nun Forscher mit Simulationen im Labor zu verstehen. Frank Grotelüschen hat die Forscher in Hamburg besucht und sich als erstes zusammen mit ihnen am Bildschirm einen echten Fall einer Riesenwelle angeschaut.
Auf der Brücke der Sea Princess, einem Kreuzfahrtschiff. Draußen herrscht Sturm, das Wasser ist aufgewühlt. Plötzlich erhebt sich wie aus dem Nichts eine Riesenwelle. Das Schiff steigt auf ihr empor, dann stürzt es in das Wellental. Dort trifft es mit voller Wucht auf dem Wasser auf. Ein mächtiger Schlag erschüttert den Rumpf. Die Mannschaft ist geschockt, doch die Sea Princess übersteht den Vorfall ohne große Schäden. Andere Schiffe haben weniger Glück, sagt Norbert Hoffmann, Professor an der Technischen Universität Hamburg-Harburg.
Also es sind zahlreiche schwere Unfälle auf See mit Schiffen und Offshore-Strukturen bekannt, hinter denen sich große Monsterwellen verborgen haben.
Pro Jahr werden 10 Schiffe durch Riesenwellen beschädigt oder sogar versenkt, so die Schätzungen. Hoffmann und sein Team wollen verstehen, wie sich solche Monsterwellen bilden und wie man sie durch Formeln und Gesetze beschreiben kann. Dazu haben sie eine neue Theorie entwickelt, basierend auf sogenannter nichtlinearer Mathematik. Diese Mathematik berücksichtigt, dass sich Wasserwellen nicht einfach nur überlagern, so wie man es früher angenommen hatte, stattdessen beeinflussen sie sich gegenseitig. Wenn starker Wind auf bestimmte Meeresströmungen trifft, kann diese Wechselwirkung bewirken, dass eine Welle ihren Nachbarn Energie entzieht. Sie saugt sie regelrecht leer.
Das führt dann dazu, dass sich die Energie für einige Minuten in einen zentralen Bereich fokussiert, dann eben eine sehr große Welle bildet, um anschließend wieder auseinanderzulaufen, sodass dann das Seegebiet wieder völlig extrem wellenfrei ist.
Soweit die Theorie. Um sie zu überprüfen, machen die Forscher einen Versuch, und zwar im laboreigenen Wellenkanal. Ingenieur Armin Schabschub schließt die Tür zur Mehrzweckhalle auf. Vorn ein Testbecken für Unterwasserroboter, daneben ein Prüfstand für Hafenkräne. Der Wellenkanal steht ganz hinten in der Halle, eine Art überdimensionale Badewanne.
Das ist ein Wellenkanal, der 15 Meter lang ist, der 1,5 Meter breit ist. An dem einen Ende ist die Wellenklappe installiert, die uns die Wellen generiert. Die ist gesteuert durch einen hydraulischen Zylinder. Und am anderen Ende können wir einen Strand sehen, der uns die Energie absorbiert, dass möglichst wenig zurückkommt.
Mit dieser Wellenklappe will Schapschub auf Knopfdruck eine künstliche Monsterwelle erzeugen, eine Riesenwelle im Mini-Format. Er beugt sich über den PC und setzt die Computersteuerung in Gang.
Jetzt geht's los. Hier sehen wir erstmal alles spiegelglatt. Jetzt kommen die regulären Wellen. Die Amplituden dieser Wellen beträgt 1 cm und die Wellenlänge ist ungefähr einen halben Meter lang.
Eine Welle ist wie die andere, gleich hoch, gleich lang.
Jetzt werden wir gleich hören, wie es so einen kleinen Ruck gibt, die kleine Störung, die halt erzeugt wird.
Für einen Moment schlägt die Hydraulikklappe etwas heftiger hin und her. Die Welle, die dabei entsteht, unterscheidet sich zunächst nicht von den anderen. Doch dann, als sie sich im Kanal fortbewegt, wird sie immer größer, sagt Norbert Hoffmann.
Und jetzt sehen wir diese große Welle auf uns zukommen, sehr groß werden und dann auch wieder verschwinden.
Schließlich schlägt die Welle auf dem künstlichen Strand auf. Nicht gerade furchterregend, eher niedlich. Dennoch, die Kriterien für eine Monsterwelle sind erfüllt. 3 Zentimeter ist der Ausreißer hoch, 3-mal größer als alle Wellen um ihn herum.
Wir haben also unsere Ergebnisse hier auch umgerechnet auf echte Meereswellen, die dann Amplituden von bis zu 30 Metern erreichen können. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass diese Wellen, die wir hier im kleinen Maßstab erzeugen, verblüffend ähnlich sind zu Messungen, die auf dem offenen Meer, zum Beispiel an der Nordsee, an Ölbohrplattformen gemacht wurden.
Und mit seiner Arbeit hofft Hoffmann, dereinst eine Art Monsterwellenbericht zu ermöglichen. Der soll den Kapitänen verraten, in welchen Seegebieten sie verstärkt mit Riesenwellen rechnen müssen. Diese Seegebiete sollten Schiffe dann tunlichst meiden und vorsichtshalber andere Routen wählen. Eine Theorie für solche Monsterwellenberichte wäre nun also vorhanden. Nun müssen weitere Forscher die Theorie noch verknüpfen mit Wetterdaten aus der Praxis und mit Modellen, die die Meeresströmungen in unterschiedlichen Weltregionen beschreiben.
Frank Grotelüschen berichtete. Hier im Wissenschaftsmagazin geht es gleich um den Einfluss der Ernährung auf Alzheimer. Zuerst aber zu den Meldungen der Woche mit meiner Kollegin Anita Vonmond.
Fische sollen Insekten fressen.
Das wünschen sich nicht nur passionierte Angler, sondern auch Biologen im aargauischen Frick.
Das dortige Forschungsinstitut für biologischen Landbau Fibel hat nämlich ein Insektenmehl entwickelt. Dieses Insektenmehl soll künftig Speisefische in Aquakulturen füttern. Und es soll dem bisherigen Fischfutter Konkurrenz machen.
Bisher besteht das Fischfutter für Zuchtfische nämlich meist aus Fischmehl. Es trägt damit zur Überfischung der Meere bei.
Nicht so das neue Insektenmehl. Die Forscher des Fibel gewinnen es aus Fliegenlarven. Diese Larven der Soldatenfliege vermehren sich sehr schnell und man kann sie ökologisch mit Lebensmittelabfällen füttern. Dieses aus Fliegenlarven gewonnene Fischfutter hat das Fibel, gesponsert durch den Großverteiler Coop, nun 3 Jahre lang getestet. Fazit: Die fliegengefütterten Fische wuchsen gleich schnell wie mit klassischem Fischfutter. Sie waren gleich gesund und geschlachtet schmeckten sie auch gleich gut.
Die Forscher sind mit den Resultaten sehr zufrieden und wollen nun die Produktion im größeren Maßstab ins Auge fassen.
Nächstes Jahr wollen sie eine Pilotanlage eröffnen und hoffen, die noch fehlende Zulassung ihres Futtermehls durch die Schweiz und EU demnächst zu erhalten.
Konfuzius kommt nach Basel, zumindest dem Namen nach.
Heute wird nämlich an der Universität Basel ein Konfuzius-Institut eingeweiht, nach Genf das 2. in der Schweiz. Dieses Institut legt wie seinerzeit Konfuzius viel Wert auf Bildung. Doch unterrichtet werden nicht etwa die Lehren des Konfuzius, sondern Sprachkurse, Chinesisch für Fortgeschrittene. Auch Kurse in chinesischer Literatur oder Kalligrafie sollen bald anlaufen.
Universitätsniveau haben diese Kurse aber nicht.
Rechtlich gesehen ist das Konfuzius-Institut kein Uni-Institut, sondern ein Verein, in dem auch die Universität Basel vertreten ist. Diese etwas spezielle Zusammenarbeit ist für die Universität interessant, weil sie der Türöffner ist für eine verstärkte Forschungspartnerschaft mit China. Die Uni Basel hat nun eine neue Partneruniversität in Shanghai und organisiert wird der Austausch über das Konfuzius-Institut.
Konfuzius-Institute entstehen in der ganzen Welt.
Über 400 sind es mittlerweile, meist finanziert von China und jeweils einer Hochschule im Gastland. Die chinesische Regierung will damit das kulturelle Erbe Chinas in die Welt hinaustragen. Ganz unumstritten ist das aber nicht, zumal gerade in China so mancher Kulturschaffende aus politischen Gründen im Gefängnis sitzt. Doch auf die Konfuzius-Institute würde die Pekinger Parteizentrale keinen Einfluss nehmen, sagen westliche Sinologen, die an Konfuzius-Instituten mitwirken.
Und weiter geht's mit Neuigkeiten vom Mars-Rover Curiosity.
Es sind eher ernüchternde Neuigkeiten, doch dafür deutliche. Curiosity hat nämlich überprüft, was Forscher bisher angenommen haben. Auf dem Mars gäbe es möglicherweise ganze Wolken von Methangas, hatte man bisher gedacht. Weil Methan als Bioindikator gilt, wäre dies hochinteressant. Doch hat nun der Mars-Rover den Methangehalt in der Marsluft erstmals sehr genau gemessen. Und diese Messungen zeigen klar, die bisherigen Annahmen waren falsch. Methan gibt es in der Marsluft keines oder so gut wie keines.
Und damit gibt es auch weiterhin keinen direkten Nachweis für Leben auf dem Mars. Und zuletzt noch dies. Die ETH hat einen neuen Präsidenten. Er heißt Lino Guzzella.
Der 56-jährige Guzzella ist ordentlicher Professor für Thermotronik und war bisher auch Rektor der ETH Zürich. Nun hat ihn der Bundesrat zum Präsidenten der Hochschule ernannt. Das Amt gilt als eines der wichtigsten Ämter in der Schweizer Wissenschaft. Lino Guzzella tritt die Nachfolge des amtierenden ETH-Präsidenten Ralf Eichler an, allerdings erst Anfang 2015.
Heute ist Welt-Alzheimer-Tag. Je älter die Gesellschaft wird, desto verbreiteter wird diese bisher unheilbare Krankheit. Experten schätzen, dass in der Schweiz bereits über 100.000 Menschen an einer Demenz leiden und darunter fällt eben auch die Alzheimer-Demenz. Wenn man die Erkrankung schon nicht heilen kann, so doch vielleicht eher vorbeugen. Forscher aus den USA verfolgen nun eine neue Präventionsstrategie und die setzt bei der Ernährung an. Madeleine Amberger.
Misserfolg macht erfinderisch. Trotz intensiver Forschung ist es der Medizin bisher nämlich nicht gelungen, ein Medikament gegen Alzheimer oder eine andere altersbedingte Demenzkrankheit zu entwickeln. Nun ist Plan B an der Reihe, Prävention. Etwas verspätet, meint die Epidemiologin Martha Claire Morris vom Rush University Medical Center in Chicago.
For the longest time, Alzheimer's disease was thought to be a genetic disease.
Alzheimer galt lange als genetische Erkrankung. Andere Risikofaktoren begann man erst seit den 1980er Jahren zu erforschen, also 30 Jahre später, als das bei Herz- und Kreislaufstudien der Fall war. Erst jetzt wird untersucht, ob vielleicht die Ernährung die Alzheimer-Erkrankung beeinflusst.
Ein wichtiger Anstoß dazu ging von den Genetikern selber aus, erzählt Jude Poirier. Er ist der Direktor des Alzheimer-Forschungszentrums an der McGill University in Kanada.
People never felt it was required to try to link what's happening in the cardiovascular system to.
Die meisten Forscher kamen früher gar nicht auf die Idee, die Vorgänge im Herz-Kreislauf-System mit Alzheimer in Verbindung zu bringen. Doch dann machten genetische Studien klar, die bei Alzheimer beteiligten Gene spielen eine größere Rolle bei Herzerkrankungen als bei der Hirnentwicklung.
Zu den Genen, die Alzheimer-Forscher umdenken ließen, zählt das sogenannte Apolipoprotein-Gen, auch kurz ApoE-Gen genannt. Das Gen hat eine wichtige Rolle im Fettstoffwechsel. Es sorgt dafür, dass Fette im Blut transportiert werden. Es gibt mehrere Varianten des Gens. ApoE3 findet sich häufig im Organismus von besonders hochaltrigen Menschen. Es dürfte die Adern jung erhalten und das Gehirn vor altersdegenerativen Erkrankungen schützen. Die Variante ApoE4 ist dagegen weniger wünschenswert, denn sie ist sowohl mit einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als auch für Alzheimer assoziiert. Dass es einen Zusammenhang zwischen Herzerkrankungen und Ernährung gibt, gilt eigentlich schon als Binsenweisheit. Die Rolle des ApoE4-Gens bei beiden Krankheitsbildern ist einer von mehreren Puzzlesteinen, die Forscher nun zu einem vagen Konsens gebracht hat. Und dieser lautet: Was fürs Herz gut ist, kann fürs Gehirn nicht schlecht sein. Und was dem einen schadet, tut auch dem anderen nicht gut. zum Beispiel ein hoher Cholesterinspiegel. Dieser ist eine häufige Begleiterscheinung von ungesunder Ernährung.
While the brain occupies only 2%.
Das Gehirn macht zwar nur 2% unseres Körpergewichtes aus, doch es beinhaltet 20% unseres Cholesterins. Eine Verbindung zwischen Cholesterin, Fett und Alzheimer wirkt heute logischer als jene mit dem Herzen. Denn das Herz enthält kaum Cholesterin.
Erzählt Jude Poirier. Zu viel Cholesterin scheint zur Bildung von Eiweißablagerungen im Gehirn beizutragen, der sogenannten amyloiden Plaque. Ein gesundes Gehirn kann diese Eiweißablagerungen wieder abbauen, aber bei einem Kranken häufen sich diese zu harter, unauflöslicher Plaque. Doch wie dieser Mechanismus genau funktioniert, ist noch unklar. Ähnlich rätselhaft ist die Rolle von Diabetes. Zuckerkrankheit ist häufig eine Folge von Übergewicht und Fettleibigkeit. Und das Demenzrisiko von Diabetikern ist doppelt so hoch wie jenes von Nicht-Diabetikern. Es gibt dazu verschiedene Hypothesen. Eine wäre, Zucker im Blut schadet erwiesenermaßen den Kapillaren, etwa in den Augen, den Nieren oder den Füßen. Vielleicht betrifft das auch die winzigen Blutgefäße, die die Hirnzellen versorgen. Neil Barner, der Direktor des Komitees für verantwortungsbewusste Medizin in Washington und Diabetes-Spezialist, präsentiert eine zweite Möglichkeit. Diese hat mit dem Hormon Insulin zu tun.
The brain uses insulin too.
Auch das Gehirn braucht Insulin. Dieses Hormon scheint wichtig zu sein fürs Gedächtnis. Es könnte also sein, dass Insulinresistenz, wie sie bei Typ-2-Diabetes vorkommt, Probleme im Gehirn verursacht.
Die Epidemiologin Martha Claire Morris sucht nach den positiven Gemeinsamkeiten, also danach, welche Substanzen, die erwiesenermaßen als gesund gelten, eine besondere Rolle fürs Gehirn spielen. Die Forscherin führte in Chicago eine der international ersten Langzeitstudien zur Ernährung von Senioren durch. Aus dieser und vielen anderen Studien über die Jahre hat sich beispielsweise Vitamin E als unabdingbar wichtig herauskristallisiert. Und zwar nicht in Pillenform, sondern aufgenommen über die Nahrung. Vitamin E steckt etwa in pflanzlichen Ölen und Nüssen. Es bekämpft freie Radikale. Martha Claire Morris glaubt, Vitamin E könnte auch eine Art positiver Marker für gute kognitive Fähigkeiten sein. Denn das Gehirn funktioniert so. Gedanken formulieren sich über Synapsen. Diese stellen die Verbindung zwischen den Nervenzellen her. Damit diese Verbindung zustande kommt, braucht es sogenannte präsynaptische Eiweiße.
Wir haben herausgefunden, dass diese präsynaptischen Eiweiße im Gehirn vermutlich durch eine bestimmte Form von Vitamin E verstärkt werden.
Vitamin E könnte also die kognitiven Fähigkeiten erhalten helfen. Celeste Jager wies nach, dass auch die B-Vitamine, wie das B12 oder die Folsäure, eine Schutzfunktion haben.
B12 is the vitamin that's mostly responsible for production of the fatty acids.
Vitamin B12 hilft bei der Produktion von schützenden Fettsäuren in den Nervenzellen. Folsäure wiederum kann beschädigte DNA reparieren.
Helps with DNA repair.
Im Rahmen des Oxford Project to Investigate Memory and Aging untersuchte Celeste Jager an die 300 Menschen. Sie waren alle mehr als 70 Jahre alt. Alle Teilnehmer klagten zwar über altersbedingte kognitive Beeinträchtigungen, aber alle waren eigentlich gesund. Keiner litt an irgendeiner Form von Demenz. Eine Gruppe schluckte dann 2 Jahre lang täglich eine Pille, die die Vitamine B6, B12 sowie Folsäure enthielt. Die Kontrollgruppe bekam ein Placebo.
I wouldn't say there was a measurable improvement.
Es ist nicht so, dass wir eine Verbesserung der Denkfähigkeit festgestellt hätten, aber mit den B-Vitaminen verlangsamte sich der altersbedingte Abbauprozess. Das Gehirn schrumpfte in der Vitamingruppe weniger.
Und diese geringere Schrumpfung war in jenen Regionen zu beobachten, die üblicherweise von der Alzheimer-Krankheit angegriffen werden. Dieser Effekt stellte sich jedoch erst nach 2 Jahren ein. In Studien dieser Art, so Celeste Jager, muss man eben Jahre investieren. Erst dann kann man potenziell die Frage beantworten, schützt richtige Ernährung mit den B- und E-Vitaminen tatsächlich vor Altersdemenz? Die nötigen Langzeitstudien sind gerade am Anlaufen. Bis die Ergebnisse vorliegen, sollte man sich vielleicht, einfach sicherheitshalber, lieber an Olivenöl, Fisch und Brokkoli statt an Steak und Pommes frites halten.
Das war ein Beitrag von Madeleine Amberger. Und das war's für heute vom Wissenschaftsmagazin. Neben Alzheimer beschäftigte uns heute, wie Monsterwellen auf den Weltmeeren entstehen und wie das Alpenmannsschild und andere Pflanzen dank Klimaerwärmung die Gipfel stürmen. Verantwortlich für die heutige Sendung war Anita Vonmond. Am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Bieber.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.